alle Stämme Israels. Und auch auf Hamat, das daran grenzt, Tyrus und Zidon, denn sie sind sehr weise. Denn Tyrus hat sich eine Festung erbaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Strassendreck. Es ist noch verrückt, wenn man das so sieht. Die zwei Teilen im Sacharja da am Schluss fangen ganz ähnlich an. Dies ist die Last, das Wort des Herrn. Eine Last, eine schwere Botschaft. Es sind Gerichtsbotschaften. Es kommt nichts Leichtes. Der Sacharja muss das aushalten, mir vielleicht auch. Und doch redet er hier zu dem. Was ganz erstaunlich ist jetzt, das ist, dass wir jetzt etwas werden lesen, das schon Geschichte ist. Für Sacharja ist das noch nicht passiert gewesen, der Feldzug von Alexander dem Grossen im Jahr 332 vor Christus. Der Sacharja hat ja etwa 520 bis 480 vielleicht vor Christus gelebt. Ist also 200 Jahre voraus. Mit dem, was wir heute hören, merken wir, der Sacharja ist ein beglaubigter Prophet. Der hat die Wahrheit vorausgesagt. Und wir werden etwas vom Kommen vom Messias hören. Eben siehe, dein König kommt zu dir. Und wir werden ziemlich viel ganz uns bekannte Namen hören jetzt, die wir aus der Geografie von Israel und von Gaza kennen. Siehe, der Herr wird es erobern, Tyrus, und wird seine Streitmacht auf dem Meer schlagen, und es selbst soll mit Feuer verzehrt werden. Askalon wird es sehen und schaudern. Gaza wird sehr erzittern. Auch Ekron, weil seine Hoffnung zu Schanden geworden ist. Und der König wird aus Gaza vertilgt und Askalon wird unbewohnt bleiben. Und in Ashdod wird ein Bastard wohnen und ich will den Stolz der Philister brechen. Ich will sein Blut aus seinem Mund wegschaffen. Und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen, so dass auch er, unserem Gott, übrig bleiben und sein soll wie ein Geschlecht in Juda und Ekron wie die Jebusiter. Und ich will mich um mein Haus her lagern, zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen angesehen. Ganz erstaunlich, was wir da lesen. Wir lesen vom Kriegsfeldzug von Alexander dem Grossen. Er hat ein Jahr vorher den Perserkönig Darius vernichtend geschlagen. Bei Issos. Das war eine ganz berühmte Schlacht offenbar in der Geschichte. Wir hören jetzt ein bisschen geschichtliches Zeug. Und der Alexander hat nachher den ganzen Küstenstreifen hier von Norden nach Süden inklusive Ägypten erobert. Voilà. Oh, Tyrus. Tyrus hat gelten als uneinnehmbar. Wir sehen dann noch warum. Aber er ist runter bis nach Ägypten, alles erobert. Und dann ist er wieder rauf. Und Jerusalem hat er verschont. Schon noch interessant. Jerusalem hat er verschont. Ich will mich, sagt Gott, um mein Haus her lagern, zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Denn für die Zeit hat das Gute. Ich schütze Jerusalem. Warum übrigens? 300 Jahre später, sagt Gott, kommt der Mietkönig. Dann muss Jerusalem stehen. Der wird hier einziehen. Und das macht man niemand kaputt. Und Satan hat es noch manchmal kaputt machen. Und er will es ganz am Schluss noch einmal kaputt machen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Wir lesen ganz erstaunliche Sachen. Auch vom Alexander der Grossen und von Zidon. Tyrus und Zidon, das ist jetzt sehr ironisch gemeint, was die Bibel da sagt, denn sie sind sehr weise. Wieso sollen die weise sein? Die wollen auf ihre eigene Kraft. Tyrus hat sich eine Festung erbaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Strassendreck. Die hatten viel Gold gehabt. Siehe, der Herr wird es erobern. Achtung, der Herr wird es erobern. Der Alexander ist einfach sein Werkzeug. Der muss es ausführen. Aber Gott erobert Tyrus und macht es zu Boden. Der Herr wird es erobern und wird seine Streitmacht auf dem Meer schlagen, sogar das auch noch, weil das war das Problem. Die persische Streitmacht auf dem Meer, die war noch stärker, die hätte er noch nicht erobern, der Alexander, bis jetzt. Und es selbst soll mit Feuer verzehrt werden. Zwei Karten, von euch aus gesehen, die links, das ist die ältere, wie Tyrus früher ausgesehen hat. Es hat damals noch keinen Damm gegeben vom Festland nach Tyrus raus. Tyrus ist auf einem Felsen erbaut worden, der etwa 800 Meter vor der Küste im Meer liegt. Circa 2 Kilometer lang so, und dort drauf hat man Tyrus erbaut. Und es hat zwei Tyrus gegeben, das am Festland und das auf der Insel. Und dann ist der Nebukadnezar gekommen und hat das erobern. Er, Grosskönig von Babylon, Israel, Jerusalem hat er zerstört, alles hat er in Gefangenschaft geführt. Tyrus hat er 13 Jahre lang belagert. Und dann ist er heimgegangen, ist ihm verleidet, hat es nicht einnehmen können. Tyrus hat als uneinnehmbar gelten. Der Teil auf dem Festland, den hat er zerstört, alles kaputt gemacht. Dann ist der Alexander gekommen und hat gesagt, super, dass da so viel Stein und Holz und Zeug umeinander liegt, mit dem machen wir einen Damm. Dann hat er einen Damm gebaut, bis auf die Inseln raus, für seine Kriegsmaschinerie dort vorzunehmen. Und innerhalb von 7 Monaten hat er Tyrus erobert. 13 Jahre hat es der Nebukadnezar nicht geschafft, der Alexander in 7 Monaten. Und nach 7 Monaten war er so verrückt gewesen, wütig, dass er so lange hat gebraucht, für diese Stadt einzunehmen, dass er fast alle hat umbringen oder in Sklaverei verkauft hat, die Stadtmauern eingerissen, die Stadt abgebrannt. Fertig. Steht hier. Soll verbrannt werden. Und weil vor Tyrus Sidon liegt, hat er zuerst Sidon eingenommen. Sidon hatte einen grossen Teil der persischen Flotte gehabt. Und als die eingenommen waren, haben sie ihre Flotte ihm übergeben. Da haben die anderen Flottenverbände im Mittelmeer gedacht, oh, jetzt ist der Alexander der Stärker und nicht der Darius, der Perser. Am Gesicht schließen wir uns jetzt am Alexander an, oder? Jetzt machen wir einen Deal, das ist ja nichts Neues. Das hat man schon immer gemacht in der Politik. Einfach mit dem, der stärker ist, dann geht es dir ein bisschen besser, oder? Die Perser haben das ganze Handelswesen beherrscht im Mittelmeer. Und Tyrus war der Hauptort dafür, darum war Tyrus steinreich. Die haben den ganzen Handel und alles beherrscht, im ganzen Mittelmeer. Und jetzt kommt der Alexander und macht alles kaputt. Ein Flottenverband nach dem anderen hat er eingenommen, am Schluss hat er ihm ausgehört und er hat die Stadt vernichtet. Und dann ist er nach Ägypten. Und was macht er zu Ägypten? Er gründet eine Stadt. Und wenn man Alexander heisst, dann baut man nicht St. Petersburg, oder? Dann macht man Alexandria, ist ja klar. Und weil Tyrus kaputt ist, wird jetzt Alexandria das neue Handelszentrum vom ganzen Mittelmeer. Und das ist einmal gelungen. Alexandria ist schnell mächtig und reich geworden und ist auch für die Bildung der Ägypter, für das hohe Wissen, bekannt worden. Er hat die berühmteste Bibliothek gehabt im ganzen Mittelmeerraum. Alexandria eine Riesenstadt geworden. Im Jahr 331 vor Christus hat er die gegründet. Und nachher ist aber noch etwas passiert. Noch schnell zu der Stadt Alexandria. 300 Jahre später, im Jahr 30 vor Christus, sind die Römer gekommen. Schon ein bisschen vorher. Für die, die die Geschichte kennen, der Cäsar ist 44 vor Christus tot worden. Und vor 44 vor Christus hat er ja so eine Liebschaft gehabt mit der Kleopatra, oder? Das war Kleopatra die Siebte, eine Ptolemäerin, ist ja klar. Der Alexander der Grosse hatte ja 4 mächtige Generäle gehabt. Der eine hat Ptolemäus geheissen, der andere Seleukus und dann noch 2 andere, die sind nicht so wichtig. Der Seleukus hat ganz Assyrien regiert, im Norden, der Ptolemäus Ägypten. Und dann haben sich die fortgesetzt, Ptolemäus der 2., 3., 4., 5. und so weiter, bei den Seleukiden genau gleich, 300 Jahre lang, alles war griechisch gewesen. Alexander der Grosse, Makedonier, sagt man, aber Makedonien, Teil von Griechenland, es hat nachher als Griechenland gegolten. Die haben das hellenistische Denkweise angenommen dort. Und der Seleukus, einer von seinen Nachfolger, hören wir ein anderes Mal, der Antiochus Epiphanes, hat die Juden hellenisieren und es wäre ihm fast gelungen. Im Jahr 30 vor Christus, Cäsar schon tot, sein Nachfolger war da, der Octavian, später Kaiser Augustus, aber dummerweise auch noch der Marcus Aurelius und der Marcus Antonius hat sich auch in Kleopatra verliebt. Und dann hat der Octavian gefunden, so, jetzt muss ich dem einen Schluss machen. Ich will das ganze Römerreich, das ist nichts mit dem Marcus Antonius dort in Ägypten. Es hat eine Riesenschlacht gegeben, wieder 12'000 Tote, sagt man heute. Seeschlacht. Und er hat Kleopatra und der Marcus Antonius ausgelöscht. Dann war es römisch. Zurück zu unserem Alexander dem Grossen, der hier alles erobert. Jetzt gibt es in der Geschichte einen ganz interessanten Abschnitt von Flavius Josephus, vom berühmtesten Geschichtsschreiber der Juden. Der schreibt, bei der Belagerung von Tyrus hat der Alexander den grossen Brief geschrieben, an hohe Priester in Jerusalem. Er hat ihm geschrieben, schick mir einen Teil von deinen Soldaten, für Tyrus zu bekämpfen, und schick mir Nahrung, damit ich meine Soldaten ernähren kann. Und der Tribut, den du am Darius zahlst, zahlst ab sofort mehr. Ja, das ist so. Wenn man noch immer geht, Krieg machen, braucht es Geld. Und meistens lässt man die anderen zahlen. Der Hohepriester hat geantwortet, das kann ich nicht. Ich muss das ablehnen. Ich habe Gott geschworen, am Darius, dass ich seine Streitmacht nie angreife. Wenn ich jetzt dir komme, helfen muss ich gegen ihn kämpfen, kann ich nicht. Und ich habe ihm auch gesagt, unser Tribut zahlen ihm immer. Ich kann dir also nichts geben. Jetzt ist der Alexander verrückt worden, als er das erobert hatte und Gaza auch hat erobert hatte. Hat er gesagt, jetzt müssen wir noch eine Strafexpedition machen nach Jerusalem. Er hat nicht gewusst, dass Gott gesagt hat, ich baue selber eine Mauer um mein Haus herum. Du kommst nicht her. Und dann ist er mit einer Truppe und mit ein paar Offizieren gegen Jerusalem gezogen. Und wo das der hohe Priester hat gehört, hat er Angst bekommen. Dann hat er gesagt, was machen wir jetzt? Wir können nicht kämpfen, der ist stärker. Dann haben sie alle ihre Priestergewänder angelegt. Ganz saubere, schneeweisse Priestergewänder. Der hohe Priester im Ornat. Purpur, farbig. Mit seinem hohen Priesterhut, mit der goldigen Plakette, heilig dem Herrn. Und so ist ja Alexander entgegengelaufen, eine Prozession gemacht, ihm entgegen. Das ist eine schlechte Kampfstrategie. Als der Alexander das gesehen hat, hat ihn das beeindruckt. Und dann liest man beim Josephus, dann hat er sich verbeugt vor dem hohen Priester. Und dann hat einer von seinen Offizieren gesagt, geht's jetzt noch? Bis jetzt muss sich jeder vor dir verbeugen und verneigen, aber du verneigst dich sicher vor niemandem. Dann hat der Alexander gesagt, schwieg, ich verneige mich nicht vor dem hohen Priester, ich verneige mich vor seinem Gott. Dann hat er ihm die Hand gegeben, die haben sich begrüßt und der hohe Priester hat gesagt, ich muss dir etwas zeigen, komm mit mir. Dann hat ihn mitgenommen nach Jerusalem und hat vielleicht 2-3 Offiziere mitgenommen, ich weiß es nicht, ist mit dem hohen Priester nach Jerusalem und dort haben sie mit der Bibel gezeigt, dass etwas steht im Buch Daniel von ihm. Da steht, der Witter mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Aber der zottige Ziegenbock, wo der Witter zusammengerönt hat, oder, ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Da hat der Alexander gemerkt, das bin ich. Ich bin von Gott aus der Welt, für Perser zu Boden zu machen. Das hat Gott von mir geschrieben. Dann hat er dem hohen Priester gedankt für all das. Er hat gesagt, ihr habt Freiheit in Jerusalem, du musst mir gar nichts schicken. Wenn du Wünsche hast, sei es einfach, wird er es dann erfüllen. Dann sind sie wieder gegangen. Das ist sensationell, oder? Ich hoffe, es sei jemand wahr. Das ist einfach ein weltlicher Geschichtsschreiber. Aber da muss wahr sein dran. Gott hat gesagt, ich will mich um mein Haus herlagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, der Alexander. Aber nach Ägypten wieder zurück, hin und her. Anschliessend, zwischen den Seleukiden und den Ptolemäern, hat es immer Scherereien gegeben und Jerusalem mit zwischen, oder? An einem blöden Ort. Die Seleukiden, die vom Norden kommen, Assyrien, Norden, Ägypten im Süden, und die bekämpfen sich da. Und manchmal ist Jerusalem wieder ein bisschen drangekommen. Aber da nicht. Aber Jerusalem ist nie so stark drangekommen, dass es zerstört wäre worden in dieser Zeit. Gott hat es geschützt. Er hat gewusst, da muss mein König einmal kommen. Und das ist ja genau der nächste Vers. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen, der Eselin. Ganz verrückt, was jetzt da passiert. Gott schickt Jesus. Das ist Palmsonntag. Wir kennen das, wir feiern das alle Jahr vor dem Karfreitag und vor Ostern. Der Palmsonntag, der Einzug von Jesus in Jerusalem. Und die haben gewusst, wer jetzt da kommt. Im Matthäus-Evangelium reden sie vom Sohn Davids. Hosianna, dem Sohn Davids. Der ist aus der königlichen Linie, der, der jetzt kommt. Die haben es gewusst. Das ist der Sohn David. Im Johannesevangelium sagen sie, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Ist nicht klar gewesen, wer kommt. Ein paar Tage später kreuzigen ihn. Es ist verrückt. Aber Jesus ist dann da eingezogen. Auf einem Esel. Nicht abgehoben. Unerreichbar für die normale Menschenmasse. Einfach auf einem Esel, wie ein Knecht, wie ein Landwirt. Er kommt daher zu uns Menschen. Nicht unnahbar, sondern als Mensch. Siehe, dein König kommt zu dir. Wo gibt es denn so etwas? Wenn ein König kommt, wenn er überhaupt kommt, dann kommt er dort her, wo man ihm den roten Teppich ausrollt. Und dann wird er von den höchsten Regierungsbeamten von diesem Land empfangen. Und wenn das Volk überhaupt ein bisschen zu Augen kommt, überkommt, dann kann man sich schon glücklich schätzen, oder? Oh, ich habe ihn gesehen. Aber weit weg, ja. Dein König kommt zu dir. Bist du dem bewusst? Jesus kommt zu dir. Er ist ein König. Dann habe ich gedacht, ah, drum. Drum steht hier, frohlocke sehr. Jauchze. Und eigentlich habe ich wollen auf mein Blatt schreiben als Titel, jauchzet, frohlocket. Wenn er das letzte Mal gefrohlockt, dass Jesus, die König, zu dir ist gekommen. Vergessen wir aber. Oh, ich weiss schon, wisst ihr, das Leben ist hart. Es ist einem nicht immer ums Jauchzen und Frohlocken. Manchmal ist es ihm sehr selten um Jauchzen und Frohlocken. Und manchmal ist es ihm lang, lang, lang überhaupt nicht drum. Wir haben halt im Leben so unsere Nöte, unsere Bedrängnis. Die können sehr bedrückend, die können manchmal sogar fast erdrückend sein. Ja, da haben sie gewusst, wer kommt. Sie haben auch gejauchzt und gefrohlockt. Aber sie haben es nicht wirklich begriffen. Sie haben es noch nicht begriffen. Es ist ganz verrückt, dass da noch steht, im Vers 11, und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Das ist mal die Lösung. Jesus sagt, ich werde euch aus der Grube holen, wo kein Wasser drin ist. Dass man im Alten Testament so leere Zisternen ab und zu als Gefängnis hat gebraucht, das ist, glaube ich, Jeremia passiert, am Josef ist es ganz sicher passiert. Das kann man ab und zu lesen. Aber wir können auch noch lesen im Psalm 40. Der Herr zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm. Und stellte meine Füße auf einen Fels, auf Jesus Christus. Wir haben Grund zum Juchzen und Frohlocken, eigentlich. Du musst nicht unbedingt rumhüpfen wie wild, he? Ist nicht nötig. Aber Freude im Herz, dass unser König zu uns kommt, das ist sagenhaft. Ich möchte die Stelle aus dem Psalm 40 ganz lesen. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Manchmal brauchen wir Ausdauer. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott, eben Juchzen und Frohlocken. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Ja, wir dürfen Gott vertrauen. Der Vers 11, der redet von dem, von dieser Erlösung aus der Grube, aus dem schmutzigen Schlamm, von der Sünde. Und da heisst es noch, kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Gott will sein Volk wieder heimführen, aus allen Ländern. Wir können heute ziemlich genau sagen, so seit 1882 ist Gott da dran. Sie kommen zurück in Wellen. Dann hat es richtig angefangen. Es hat immer jemanden Juden gegeben, die zurückgekommen sind. Aber 1882 in der Sowjetunion hat es plötzlich angefangen, die Juden sind heimgegangen. Solange die Grenzen offen waren, sind die gegangen. Und sie haben angefangen, ihr Land wieder aufzubauen, unter sehr grossen Entbehrungen. Im Moment kann man lesen in gewissen Nachrichten, dass Israel gerade dran ist, das Land vorzubereiten auf neue grosse Rückkehrerwellen. Das ist logisch. Weltweit steigt der Antisemitismus rasant. Es wird noch viele geben, die sagen, wir können nicht bleiben, wo wir sind. Wir gehen zurück. Wir gehen ins verheißene Land. Im Moment sind sie noch wie gefangen, aber auf Hoffnung hin. Die ihr auf Hoffnung hin gefangen liegt. Sie sind wie doppelt gefangen. In diesen Ländern, wo sie zwar das Gefühl haben, da sind wir ja frei, können unsere Berufe ausüben und so weiter. Und doch sind sie eben nicht daheim. Aber sie sind auch gefangen in ihren alten Traditionen. Im Alten Testament. Und viele von ihnen haben immer noch nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist. Und es wäre schön, wenn sie das gleich einmal dürften erkennen. Gott verspricht, ich ziehe euch aus der Grube, wo ihr gefangen seid, aus dem von der Sünde. Übrigens sagt er, wir haben heute Abend mal gefeiert, im Matthäus-Evangelium, glaube ich, trinkt, das ist das Blut, der Wein ist das Blut meines Bundes zur Vergebung eurer Sünden. Es gibt einen alten Bund im Alten Testament, wo der Mose mit den zweiten Gesetzestafeln ist runtergekommen. 2. Mose 24, da haben sie Tier geopfert, einen Altar gemacht mit 12 Steinen für jeden Stamm einen. Und die Hälfte vom Blut hat er aufs Volk gesprengt. Und er hat gesagt, das Blut vom Bund, Gott will mit euch sein. Und im Neuen Testament gibt es einen neuen Bund. Und Jesus sagt, das Blut vom neuen Bund zur Vergebung von euren Sünden. Das dürfen wir wissen. Warum macht Gott das? Weil er gut ist. Gott ist gut. Einer meiner Lieblingsversen, Psalm 86, Vers 5. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Ja, anrufen musst du schon. Aber dann kommst du Gnade über. Und das führt mich zum letzten Punkt. Gefangene aus der Grube entlassen, das ist das vom Vers, den wir gelesen haben. Das ist noch der Vers 10 da, der einfach nicht in das Kapitel hineinpasst. Natürlich passt es rein, aber wenn man dann sagt, Kapitel 9 ist fürs erste Kommen von Jesus, nein, das ist jetzt fürs zweite Kommen von Jesus, oder? Ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wisst ihr, was das ist? Das ist Abrüstung. Wenn ihr heute Nachrichten hört, dann gehört ihr von Aufrüstung. Das hat mich fast überstellt. Ich bin hergefahren, bin gleich vor den 9 daheim abgefahren. Ich dachte, jetzt könntest du noch schnell die Nachrichten hören. Jetzt reden sie von Aufrüstung. In den Nachrichten heute Morgen am 9. Die Schweiz tut übrigens zu wenig aufrüsten, oder? Sagt jetzt die EU und die NATO. alle EU-Länder sollten 5% vom ganzen Einkommen für die Rüstung ausgeben. Und die Schweiz gibt nur 1%. Das ist doch eine Frechheit, sagen jetzt die anderen. Oder? Ihr seid hier wie ein weiches Ei in Europa. Ihr müsst doch ein bisschen helfen, verteidigen. Oder? Geht ja nicht. Aufrüsten. Tut aufrüsten. Gott sagt, abrüsten. Und wisst ihr was? Er wird den Völkern Frieden gebieten. Der Frieden muss befehlen, sonst machen sie keinen. Und nur er kann es gebieten. Auf die anderen wird nicht gelöst. Kann man auch so laut reden und Zeug machen, wenn man will, gibt es keinen Frieden. Aber es wird aufhören. Was ist das für ein Vers? Das ist sagenhaft. Streitwagen, Kriegspferde werden ausgerottet. Starke Worte. Kriegsbögen zerbrochen. Der Herr von der Heerscharen wird den Völker Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird total sein, über die ganze Erde vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Alles wird Jesus gehören. Oh, Herr, komm bald. Maranatha, unser Herr, kommt. Herr, komm gleich, mach Frieden. Es ist so ein Elend auf dieser Erde. Es gibt noch so zwei Propheten da, der Jesaja und der Micha, die das wunderschön sagen, oder? Und er, der Herr, wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sogar die Amerikaner, die weit weg sind, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wunderschön. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Wir dürfen bereits jetzt einen Vorgeschmack haben von diesem Frieden in unserem Herz, dank seiner Vergebung, dank der Tatsache, dass er uns aus der Grube vom Verderben hat gezogen, aus dem schmutzigen Schlamm von der Sünde, dass wir dürfen in der Freiheit in Christus leben, in seiner Vergebung. Und er hat unseren Fuß auf einen Fels gestellt, macht unsere Schritte gewiss und gibt dieses neues Lied in unseren Mund. Freude an seinem Heil. Jauchzet, frohlocket, siehe, dein König kommt zu dir. Aber Achtung, nicht zu wild tanzen. Bitte auch ein bisschen Respekt. Es ist der König, der kommt, nicht irgendjemand. Siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt zu dir persönlich. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Pläne mit dieser Erde. Danke, ist Jesus schon einmal gekommen, um unsere Sünden zu tilgen, zu vergeben, zu sühnen. Hab Lob und Dank dafür. Und danke, dass du wiederkommst, dass wir dem dürfen entgegenfiebern mit Freude. Oh ja, Herr, komm bald. Du siehst das Elend auf dieser Erde. Du siehst, wie das oft auch uns schwer macht. Du tust unsere Herzen erfreuen im Wissen, du kommst. Du bist der König, du wirst Macht ergreifen, du wirst Frieden gebieten. Du wirst den Krieg zu Ende führen. Es wird Schluss sein damit. Hab Lob und Dank, dass du als Friedenfürst wirst kommen. Amen.